Die Lage ist schwieriger und angespannter, als das so die öffentliche Wahrnehmung, aber auch die öffentliche Meinung widerspiegelt. Das Thema gesamtstaatliche Vorsorge, Krisenresilienz und auch, dass etwas nicht so bleiben muss, wie es war, das hat sich verdrängt. Und wir haben viel zu spät gemerkt, dass wir zwar noch von Freunden und Partnern umgeben waren, aber unsere Freunde und Partner nicht mehr. Ich denke, dass ein wettbewerbsfähiges Europa der Zukunft seinen Wohlstand über Resilienz definiert.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Ich melde mich heute aus dem Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags in Berlin und treffe mich hier mit Roderich Kiesewetter. Er ist für die CDU seit 2009 direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags. Als Oberst AD der Bundeswehr sind die Fokusthemen seiner politischen Arbeit vor allem Außenpolitik und Verteidigung. Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ich wollte von ihm wissen, wie ernst die geopolitische Lage derzeit wirklich ist, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt, wie hoch die Gefahr ist, dass der Konflikt im Nahen Osten vollends eskaliert und wie viel Optimismus wir aktuell haben sollten. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Kiesewetter, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können und ein wenig über die aktuelle Situation sprechen können, über Verteidigungsstrategie sprechen können, über Krieg sprechen müssen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, lieber Herr Fürk.
Wenn ich mal mit so einer vermeintlich einfachen, aber doch sehr komplexen Frage direkt einsteige, was würden Sie denn sagen, auch im Vergleich zu den, sagen wir mal, letzten 3 Jahren im Verhältnis, wie ernst ist die Lage gerade auf der Welt?
Die Lage ist schwieriger und angespannter, als das so die öffentliche Wahrnehmung, aber auch die öffentliche Meinung widerspiegelt. Es wird oft in die Öffentlichkeit so gehofft, nach dem Motto, wir müssen ja nur verhandeln und der Diplomatie eine Chance geben. Aber wir erleben gerade ein Wettbewerb unseres Denkens, regelbasiert, kommunikativ, diplomatisch orientiert, lösungsorientiert, gegen Pole oder Systeme, die sagen, klasse, das nutzen wir aus, Friedenssehnsucht, Selbstabschreckung, aber auch Wohlstandsorientierung, ohne sich dafür weiter einsetzen zu müssen, quasi so als Gegebenes den Status quo fortsetzen. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich. Das eine ist der ungeheure Druck, der durch die Klimaanpassung geschieht, Flucht, aber auch Gewalt, Sorge um Wasser, Dürren. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon, dass Sizilien zu einer Wüste zu werden droht und das ist vor der eigenen Haustür, aber dass in Afrika im zweistelligen Millionenbereich Menschen wegen Dürre und mangelnder Agrarproduktion auf der Flucht sind. Das zweite ist schon auch, kommen wir der Sache näher, eine systemische Auseinandersetzung, weil Russland sein Reich nicht zusammenhalten kann. Es ist eine Kolonialmacht, die auf jahrhundertelange Erfahrung verschiedene Völkerschaften unter russische Führung gebracht hat, unter ethnisch-russische Führung, aber eben allein mit Autoritätsversprechen und klarer Führung Unabhängigkeitsbestrebungen nicht aufhalten kann, aber auch nicht Wohlstandshoffnungen oder Aussicht auf Entwicklung. Und weite Teile Russlands sind abgehängt. Und da war für Putin nicht wichtig, ob die ehemaligen Warschauer Paktstaaten NATO-Mitglied oder EU-Mitglied werden wollten, sondern für ihn war wichtig, dass er der Bevölkerung eine Vision, einen Traum geben kann. So wie bei uns ist der Traum der sozialen Marktwirtschaft ist, der umgesetzt wurde, Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Also es ist dort die Sehnsucht nach einem hegemonialen Reich, das quasi als Leitmotiv die Überlegenheit des russischen Volkes und der russischen Kultur im Rahmen einer gewissen Dreieinigkeit mit Belarus, mit der Ukraine zusammenbindet und dann andere Völker, die immer koloniale Objekte waren, wie in Moldau oder auch in den baltischen Staaten, zum Eigentum erklärt, dieses Ruski Mir, also nicht russischer Frieden, sondern russische Welt. Und das bedeutet auch, dass wir in einem Wettbewerb über den Friedensbegriff sind. Wir verbinden Frieden mit Freiheit, Selbstbestimmung, Wohlstand und andere verbinden Frieden mit Waffenstillstand und Ausübung von Macht. Und das ist ein sehr großer Unterschied und um das zu lösen, gab es immer wieder die Idee von Einflusszonen, von Pufferzonen und erst seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Regel durchgesetzt, dass die Staaten, soweit es möglich ist, territorial integer bleiben, also nicht angegriffen werden und ihre Souveränität behalten. Das hat nicht überall geklappt, die USA waren da auch nicht immer integer, aber seit 1990 haben wir in Europa die Charta von Paris, freie Bündniswahl und auch Unverletzbarkeit der Grenzen. Und dieses Narrativ ist 2008 in Georgien schon einmal durch Russland angegriffen worden, 2014 mit der Besetzung der Krim und dann mit der Vollinvasion seit 22. Und deswegen befürchte ich, dass wir nicht begriffen haben, dass es Russland nicht um Frieden geht, sondern um Ausweitung der eigenen Einflusszone. Und das hängt eben auch viel damit zusammen, dass wir uns wenig mit jüngerer Zeitgeschichte beschäftigen und glauben, dass unser Denken, man macht ein paar Abstimmungen, man wählt und dann läuft schon alles, dass das überall verbindlich ist. Das ist zum einen aus wirtschaftlicher Not nicht, aus Klimaanpassung nicht, aber auch nicht aus imperialer Absicht. Und die Lösung dazu wäre, wenn man in einer diplomatischen Vereinbarung, die auf, wie die Außenministerin es immer sagt, Diplomatie und Härte beruht, also nicht nur auf weiches Verhandeln, sondern auch aus einer Position der Stärke heraus, wäre ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, dass Staaten, deren Souveränität angegriffen ist, diese wiedererhalten, aber dass Russland umgekehrt auch abverlangt bekommt, das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten unwiderruflich anzuerkennen. Das wäre aus meiner Sicht die notwendige Perspektive, um den Ernst der Lage durch, ich sag mal, seriöse Perspektiven zu ersetzen.
Die Frage, ob wir Putin falsch eingeschätzt haben, wurde ja leidlich diskutiert und ich glaube, da können wir irgendwie in vielen Fällen, glaube ich, einen Haken dahinter machen. Aber gerade dieses Narrativ, was Sie gerade angesprochen haben, die 90er Jahre, in denen wir irgendwie festgestellt haben, wir scheinen uns sortiert zu haben und wir scheinen uns irgendwie auf Dinge geeinigt zu haben und das bleibt jetzt erstmal so. Haben wir uns denn auf dieser Idealvorstellung, sagen wir es mal so, zumindest in Europa, zu sehr ausgeruht und gesagt, naja, irgendwie, wir haben ja jetzt irgendwie ganz viele Dinge hinter uns auf diesem Kontinent und wir haben Kriege hinter uns, wir haben Konflikte hinter uns, wir haben uns jetzt irgendwie alle wieder gern mal überspitzt gesagt und das bleibt jetzt alles so. Und auch mit Russland haben wir irgendwie wirtschaftliche Beziehungen und das kann ja alles irgendwie gar nicht mehr schiefgehen. Haben wir da vielleicht zu lange auch die rosarote Brille aufgehabt, dass dieser Status quo unveränderlich ist?
Bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage und beziehe Ihr Wir, haben wir da die rosa-rote Brille aufgehabt auf Deutschland. Ja, wir Deutschen haben in einer gewissen romantischen Weltsicht oder auch Verklärung das geglaubt, und zwar von Herzen, auch mit Vernunft verknüpft, weil wir gedacht haben, wir sind zurück nach der Vereinigung, wir haben Europa befriedet, auch durch die Vereinigung. Aber es begann schon in den 90ern die Sorge mancher mittelosteuropäischer Länder, dass sie wieder unter russischen Einfluss geraten, als es in Russland Mitte der 90er zu ersten Unruhen kam. Und Deutschland hat sich da, und ich beziehe dieses Wir tatsächlich, nicht auf die mittelosteuropäischen Staaten und in gewisser Weise auch nicht auf Frankreich. Ich beziehe dieses Wir erst einmal auf uns. Wir haben uns in drei Narrativen, und ich nenne sie ganz knallhart, drei Lebenslügen eingerichtet seit 1990. Die erste Lebenslüge war, die damals auch vom Bundeskanzler und anderen sehr intensiv verbreitet wurde, wir sind von Freunden und Partnern umgeben und können uns deshalb mehr um uns selber kümmern. Das war zu der Zeit gewiss auch so, aber das Thema gesamtstaatliche Vorsorge, Krisenresilienz und auch, dass etwas nicht so bleiben muss, wie es war, das hat sich verdrängt Und wir haben viel zu spät gemerkt, dass wir zwar noch von Freunden und Partnern umgeben waren, aber unsere Freunde und Partner nicht mehr. 2007 der Cyberangriff auf Estland. Oder schon ganz jung der Zerfall von Jugoslawien zum Beginn der 90er Jahre, wo Deutschland sehr viel Menschen aufgenommen hat, die geflohen sind oder vertrieben wurden. Oder auch die Golfkriege, als die Schwäche damals durch Saddam Hussein ausgenutzt wurde. Also der Krieg war ja nie ganz weg, aber er war aus Europa weg. Und dieses Narrativ, wir sind von Freunden und Partnern umgeben, hat nicht dazu geführt, dass wir die Friedensdividende, die mehrere hundert Milliarden Euros umfasst, in, sagen wir mal, gesamtstaatliche Vorsorge, Verbesserung der Infrastruktur, Verbesserung der Renten, Modernisierung, Digitalisierung, Forschung und Entwicklung eingesetzt haben, sondern vorrangig, das lag auch damals an der Vereinigung, vorrangig in soziale Sicherheit, sozialen Zusammenhalt, aber nicht zugleich die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Und als wir merkten, dass da ein Bedarf ist, dann haben wir aber natürlich auch günstige Rohstoffe gebraucht, günstige Energie, aber trotzdem Sicherheit, weil wir gemerkt haben, es passt so nicht. Und da begann die zweite Lebenslüge, nämlich billige Sicherheit aus USA. Die USA 4% vom Bruttoinlandsprodukt. Okay, aber wir kamen auch von 4%. Willy Brandt und Helmut Schmidt 3,8%, Helmut Kohl 3,5%. Dann brauchten wir billige Wertschöpfungsketten aus China, weil wir ja irgendwo unseren Wohlstand finanzieren wollten, und billige Energie aus Russland. Und das hat Russland sehr früh erkannt, nämlich unsere fossile Abhängigkeit hat immer günstigere Angebote gemacht zu Gas und Öl als andere, auch Kohle. Und das kulminierte dann tatsächlich 2011, als wir mit den Erneuerbaren eigentlich auf einem ganz guten Weg waren, Energiewende. Ich war als Abgeordneter, am Anfang meiner Zeit habe ich einen Lehrstuhl für erneuerbare Energien gegründet in meiner Heimatstadt, der Stadt, wo ich wohne, in Aalen. Und war beseelt davon. Und dann kam Nord Stream 1 und wir haben uns von russischer Kohle, russischem Öl und russischem Gas sehr abhängig gemacht. Bei China sehen wir die Abhängigkeit von Automotive, Pharma, Gesundheitssektor und IT. Und die Sicherheit der USA hat Trump uns schon vor Augen geführt, weil dieses 2%-Ziel, das wir nie erreicht und auch nicht angestrebt hatten, bis vor 2 Jahren, das haben wir den mittelosteuropäischen Ländern selber aufgelastet, weil wir nicht wollten, dass die so schnell in die NATO kommen, haben wir die Hürde 2% aufgebaut aus Deutschland heraus. Aber die Staaten waren in 0, nichts dabei, das zu schaffen. Deswegen fand ja dann auch die Erweiterung rascher statt, nachdem allerdings erst der NATO-Russland-Rat gegründet war. Aber da musste ja auch irgendwie der Bevölkerung erklären, da komme ich zur dritten Lebenslüge, warum wir billige Energie aus Russland oder billige Wertschöpfungsketten aus China nehmen. Ich sage bewusst billig, weil es recht und billig war, aber nicht preiswert, wie wir heute merken. Und dann kam das dritte Narrativ zum Tragen, Wandel durch Handel. Ursprünglich um 2000 vom Bundesverband der Industrie in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und heute wollen die davon gar nichts mehr wissen und haben sich davon auch distanziert. Aber was war damit gemeint? Und da merkt man auch eine gewisse deutsche Überheblichkeit oder deutsche Hybris. Der Glaube damals war, Wandel durch Handel, dass Russland und China durch Handel mit uns zu sowas wie Transformationsdemokratien werden. Was allerdings passiert ist, ist, dass die zu Autokratien oder Diktaturen wurden, Russland eher in eine faschistische Richtung, auch ethnisch mit Blick auf die ethnischen Russen, aber wir uns gewandelt haben in Abhängigkeit. Und diese drei Lebenslügen zu erkennen und aufzulösen, ist die eigentliche Aufgabe der Zeitenwende, die aber bis heute nicht vollzogen ist. Das haben 2014 schon damals Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsminister von der Leyen in München versucht bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als sie sagten, Deutschland darf nicht mehr von der Seitenlinie kommentieren, sondern muss früher, entschiedener und substanzieller handeln. Diese erste Zeitenwende ist verpufft. Die zweite Zeitenwende, wo wir alle aus der Union heraus dem Bundeskanzler zugejubelt haben im Bundestag, ist heute Geschichte, weil sie ausschließlich auf Verteidigung fokussiert war und von den 100 Milliarden sehr viel schon durch Zinsen und Inflation verloren gegangen ist. Aber es gab keine Zeitenwende im Mindset, in der strategischen Kultur. Und deshalb, glaube ich, ist die Bedrohungslage auch nochmal mit Blick auf die Eingangsfrage größer, weil wir aus eigener Hybris nicht begreifen, weil sie sagen, wir rosa-rote Brille, dass andere Länder das schon viel früher kritischer gesehen haben, aber von Deutschland durch unsere wirtschaftliche Stärke eben auch abhängig sind.
Müssen wir denn heute eigentlich im Rückblick davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt mal die Laufzeit von Putins Macht anschauen, die Strategie mit dem heutigen Ausgang eigentlich von Anfang an verfolgt hat? Und falls ja, wie kann es sein, dass wir das so lange entweder nicht erkannt oder aufgrund der positiven Nebeneffekte, günstige Energie und Co. einfach komplett wegignoriert haben?
Ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage für die deutsche Geschichtswissenschaft, das aufzuarbeiten, aber auch vielleicht für, wenn es so etwas gibt, Staatenpsychologie und auch der Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen, Schröder, Putin, Merkel, Putin, aber eben auch das ganze Umfeld. Nicht umsonst haben Bingener und Wehner, zwei FAZ-Journalisten, im letzten Jahr das Buch Die Moskau Connection rausgegeben, wo insbesondere die SPD, aber auch die Union im Fokus ist. Ich glaube, dass Putin von Anfang an der war, der er heute ist. Wir wissen seit etwa einem Jahr, dass Putin in Vorbereitung seines Bundestagsbesuchs im Herbst 2001 Horst Heltschik, den früheren Kanzlerberater, aber auch einige Abgeordnete der SPD eingebunden hat und sie um Redebausteine gebeten hat, eine Rede mitzubauen, die, ich sag mal, den Deutschen gefällt. Das ist ja erstmal nichts Negatives. Aber da wir heute zwei Zusatzdinge wissen, nämlich dass Putin 99 bereits gesagt haben, der größte Fehler des 20. Jahrhunderts war nicht der Holocaust oder so, sondern es war der Zerfall der Sowjetunion. Und er bereits 99, 2000 noch als Premierminister, als Ministerpräsident auch fingiert, Grozny hat bombardieren lassen, die Blaupause für Aleppo, aber auch für Mariupol und andere. Und das Zweite, was wir wissen aus der Zeit, oder das Dritte mit der Rede, dass er politische Morde begonnen hat. Die bekanntesten sind vielleicht Nemtsov und Frau Politkovskaya, aber es begann im Jahr 2000. Wir haben eine Liste von etwa 40 Namen, die bekannt geworden sind, die auch schon im Jahr 2001, als er im Bundestag war, nicht alle 40, aber einige wenige, ihr Leben opfern mussten. Und diese Art zieht sich ja in Potenz durch, wie in einer Abhängigkeit, wo die Abhängigkeit immer größer wird, Skripal, Litvinenko, aber leider eben auch der Tiergartenmord, wo Putin 4 Jahre danach jetzt sagen kann, 5 Jahre danach, die in Auftrag von mir oder Russland Menschen umbringen, haben eine Aussicht auf Befreiung, sie müssen nur schweigen und ich muss nur schauen, dass ich genügend andere Menschen finde, die den Ausgleich schaffen, dann zu tauschen. Und wir erleben ja gerade in diesen Wochen sorgenvolle Meldungen mit Drohnenüberflügen, die Polizeidrohnen gar nicht mehr verfolgen können. Wir haben sorgenvolle Hinweise auf Drohnen ganz besonderer Art, die über sehr wichtigen Liegenschaften fliegen. Deshalb ist es hochkritisch, dass das, was er damals begonnen hat, womöglich noch immer weiter kulminiert.
Wir zeichnen heute am Freitag, den 23. August auf. Ich bin heute Morgen sehr früh in den Zug gestiegen, um hier nach Berlin zu fahren. Und habe die Schlagzeilen gelesen von Alarmstufen in NATO-Stützpunkten, Bundeswehr-Stützpunkten. Sie haben gerade schon einige andere Dinge angesprochen. Es gibt so eine Art Verdichtung von Vorfällen, nenne ich es mal, die ich zumindest gerade wahrnehme. Und gleichzeitig haben wir vielleicht so eine Art Stagnation in der Ukraine-Situation. Gab jetzt gerade wieder etwas Bewegung mit dem Übertritt in russisches Gebiet sozusagen der ukrainischen Kräfte. Aber dennoch, es fühlt sich so ein bisschen verfahren an und es fühlt sich irgendwie schon wieder so nach irgendeiner Art von Putin-Strategie an, die wir vielleicht noch nicht so ganz durchschauen, was da gerade passiert. Und je weiter das fortschreitet, desto weniger Gefühl habe ich dafür, wie eigentlich so ein Endszenario aussehen kann, mit dem wir irgendwann mal alle, zumindest glücklich ist, glaube ich, das falsche Wort, aber zumindest abschließen könnten. Wie ist denn Ihr Blick auf die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektive in dem Ukraine-Krieg?
Da ich Berufsoptimist bin, schon seit jeher, will ich mit dem Positivszenario enden und ich will auch nur zwei Szenarien beschreiben. Die Wirklichkeit liegt immer wo dazwischen. Aber fange ich mit, sag mal, dem Schlimmstmöglichen an, das auch nicht so unwahrscheinlich ist, das ist, dass der ukrainische Präsident nach irgendwann dann 2,5, 3 Jahren den Druck nicht mehr aushält. Vielleicht auch die innenpolitischen Spannungen durch Streitigkeiten über mögliche strategische Vorgehensweisen immer mehr zum Ausbruch kommen und er resigniert und dann womöglich die Führung der Ukraine so wird, wie andere das in ihren Vorurteilen gerne schon seit langem so sehen, was glücklicherweise nicht der Fall ist. Es ist eine funktionierende Demokratie, wo auch hunderttausende junge Männer sagen, ich will da nicht dienen und ich gehe. Ähnlich wie in Deutschland unlängst mal gefragt wurde und nur 5% gesagt haben, ich würde kämpfen und 25% sagen, ich würde das Land verlassen. Da unterscheiden sich Ukrainerinnen und Ukrainer nicht von Deutschen. Aber gesetzt der Fall und Putin Erfolg hat militärisch, dass auf einer Linie Kiew-Odessa und dann von Odessa bis zum Land Moldau Russland die Ukraine teilt, damit die Rumpfukraine keinen Zugang mehr zum Schwarzen Meer hat und dann eine Rumpfukraine auch wirtschaftlich nicht in der Lage wäre zu bestehen und dann letztlich zerfällt und Russland, wie angekündigt, auch mit Blick auf Sicherheitsgarantien, die die Amerikaner Ende 21 und Anfang 22 erfragt haben, schriftlich bestätigt, dass die baltischen Staaten aus NATO und EU austreten müssen und Moldau seinen Weg zur EU stoppen muss und sie dann Teil von Ruskimir werden und die NATO-Staaten, die mal im Warschauer Pakt waren, durch Druck und andere Aufstände womöglich die NATO verlassen. Und in einem anderen Fall, die Ukraine, ja, die Rechnung oder wie die gesamte Rechnung mit Frieden und Verhandlungen und allem und nicht mit Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung die Rechnung ohne die ukrainische Bevölkerung machen. Als ich das letzte Mal im Februar da war, ich bin jetzt demnächst wieder dort, sagte mir ein enger Präsidentenberater aus dem Umfeld von Yermak, dass sie damit rechnen, dass etwa 15 Millionen Menschen das Land verlassen werden. Ich habe das mit dem Auswärtigen Amt gespiegelt. Die gehen von niedrigeren Zahlen aus, aber auch zweistellig. Und davon wird eine größere Zahl, mehr als wir jetzt bei uns aufgenommen haben, auch nach Deutschland kommen. Also Putins Absicht ist dann, die innenpolitischen Lagen in den baltischen Staaten, in Polen, in Deutschland zu destabilisieren. Und das kann ihm gelingen, wenn die ukrainische Bevölkerung keine Perspektive hat, weil 80% der russischen Kriegsvorgehensweisen gegen die Zivilbevölkerung ist, also Wasserwerke, Elektrizitätswerke, sodass die Hochhäuser weder Wasser noch Strom haben, Krankenhäuser zerstört werden. Darüber wird bei uns überhaupt nicht berichtet. Wir berichten über Frontverläufe. Und das macht uns blind. Das Positivszenario, also das Negativszenario, muss man noch ergänzen. Der Iran sieht, dass die Ukraine keine Zukunft hatte, obwohl sie mal Nuklearmacht war. Der Iran wird Nuklearmacht werden. Wir werden ein nukleares Wettrüsten im Nahen und Mittleren Osten bekommen. Wenn es nicht dann ausgleichende Sicherheitsgarantien beispielsweise der Amerikaner gibt, sonst werden Türkei, Saudi-Arabien, vielleicht auch Ägypten und andere Nuklearmächte werden. Und das Modell der EU und der NATO, dass man regelbasiert arbeitet, ist nicht mehr attraktiv, weil ein Land, das für diese Organisation Zeit gewonnen hat, zerfallen ist. Das Positivszenario ist, die Ukraine setzt die Angriffe völkerrechtlich völlig legitim auf den Großraum Kursk fort. Das Gelände bleibt in ukrainischer Hand. Russland sieht, dass sie, weil die westliche Unterstützung zunimmt, über Donetsk, Luhansk nicht hinausdringen können. Und da Putin innenpolitisch unter Druck gerät, lenkt er zu Verhandlungen ein, Vermittlung EU, Vermittlung Indien und zieht sich aus Donetsk, Luhansk zurück. Und die Ukraine zieht sich aus Kursk zurück. Und dann wird über die Rückgabe von vielen 10.000 Kindern, die Russen sprechen von 700.000, die Ukrainer von 20.000, die Wahrheit ist dazwischen, verhandelt über Reparationen, über die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Und dann brauchen wir einen Wiederaufbau. Das ist das Positivszenario. Zum Positivszenario möchte ich aber noch etwas sagen. Daran arbeiten ja etliche in Deutschland. Dazu gehört auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass an der Front rund 1 Million Soldaten, auch Soldatinnen sind und dass in Europa und manchen anderen Ländern auch außerhalb über 600.000 wehrfähige Männer sind, die bewusst ihr Land verlassen haben, aber auch wieder zurück wollen und aufbauen. Und da brauchen wir eine Aufbauperspektive schon heute, dass die Ukraine Aussicht hat auf wirtschaftliche Prosperität, um Traumaüberwindungen zu leisten und um den Frontheimkehrern eine Perspektive zu geben. Warum? Die, die jetzt zum Beispiel in Deutschland sind, 220.000, die lernen neue Sprachen, vielleicht gründen sie neue Familien, lernen neues Wissen. Aber wenn die 900.000 Millionen von der Front zurückkommen, zerrüttete Familien, krank, traumatisiert, erinnert mich das sehr stark an die demobilisierten Feldverbände des Ersten Weltkriegs, die in Freikorps dann die junge Weimarer Republik stranguliert haben, weil es keine wirtschaftliche Perspektive gab. Insofern geht es auch darum, jetzt schon über Aufbauperspektiven nachzudenken und nicht in Anführungsstrichen über Frieden durch Diplomatie. Und was beide Szenarien verbindet, ist das Aufräumen mit einer Legende, dass jeder Krieg in Verhandlungen endet. Der Zweite Weltkrieg endete nicht in Verhandlungen und auch nicht die Befreiung der KZs, die die Militärs gemacht haben. Und auch der Erste Golfkrieg endete nicht in Verhandlungen.
Wenn ich heute mit Leuten spreche, die sich in Russland gut auskennen, die auch nach wie vor regelmäßig dort sind, dann habe ich das Gefühl, wir haben ja ganz am Anfang, als das Ganze losging, viel mit Sanktionen gearbeitet. Wir haben quasi so eine Art wirtschaftliche Abkapselung Russlands versucht. Und wenn man sich aber die Auswirkungen heute vor Ort ansieht, dann sind sie zumindest für die Bevölkerung gar nicht so sehr spürbar. Das heißt, den Schmerz, den wir irgendwo versucht haben hinzubekommen, im positivsten Sinne, der ist nicht so richtig eingetreten. Müssen wir das vielleicht auch mal reflektieren und auch ja irgendwo wahrnehmen und merken, dass Sanktionen am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so der wirksamste Schritt an dem Punkt sind?
Also ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil genau da der Hase im Pfeffer liegt. Deutschland und Ungarn sind die Hauptverhinderer der Durchsetzung klarer Sanktionen. Deutschland sanktioniert nur kriegswichtige Güter, aber weiterhin darf Nitrocellulose, Schießbaumwolle, nach Russland exportiert werden. Daraus wird Munition. Warum wird es exportiert? Weil es auch in Bergwerken gebraucht wird. Deutschland exportiert weiterhin Fräsmaschinen nach Russland. Aus denen kann ich auch Kanonenrohre fräsen, weil man damit ja auch Krankenhausstühle fräsen kann. Ich übertreibe. Und Deutschland verhindert mit Blick auf bestimmte Schiffe, dass diese Schiffe bestimmte Häfen nicht mehr anlaufen dürfen. Also die Sanktionen werden von deutscher Seite nicht in der Schärfe und Härte, wie sie die baltischen Staaten oder die Polen gerne hätten, umgesetzt. Und das ergibt viele Möglichkeiten. Das Zweite ist natürlich, und das deckt sich mit Ihrer Einschätzung, dass Sanktionen kein scharfes Schwert sind, aber ein sehr langwirkendes. Und wenn wir da in die russischen Regionen gehen, ich meine jetzt nicht Petersburg, ich meine vielleicht auch nicht unbedingt Tomsk oder Moskau, aber in den ländlichen Räumen Luxusgüter, Konsumgüter, Mangelware. Aber natürlich investiert Russland ungeheuer viel in Blogger, in YouTuber, die zeigen, wie toll gefüllt neue Konsumtempel in Moskau sind. War erst diese Woche wieder etwas beeindruckend zu sehen, was aussieht wie bei uns. Diese sehr legitime Vorgehensweise Russlands muss man auch verstehen, weil sie natürlich suggerieren wollen, was alles nicht geht. Was aber aufgefallen ist, jetzt auch bei den Ukrainern, die im Raum Kursk eingedrungen sind, wie mager die Versorgung in den ländlichen Räumen ist. Und insofern bedeutet auch Sanktion nicht, ich mache eine Sanktion und sehe sofort die Wirkung, sondern ich muss bei Sanktionen immer auch die Umgehungen einplanen und ich muss bei Sanktionen immer auch Zeit mit einplanen. Und da sehen wir, dass inzwischen 40% des russischen Staatshaushalts ausschließlich Kriegswirtschaft sind. Das ist eine im Vergleich sehr hohe Rate. Bei uns ist es 0, eine sehr hohe Rate, die natürlich viele Ressourcen abzieht. Und dann vergessen wir, und das ist wirklich bitter, dass Russland diesen Krieg nicht alleine führt, sondern Russland ist in einer Allianz der Lastenteilung. Einer Lastenteilung, wie ich sie mir manchmal transatlantisch wünsche, einer Lastenteilung mit Nordkorea, mit Iran und mit China. Ich will 3, 4 Beispiele nennen. Nordkorea liefert etwa 3 Millionen Artilleriegranaten in einer Zeit, wo die EU 1 Million versprochen hat und nicht mal 500.000 geliefert hat. Dafür bekommt Nordkorea Präzisionstechnologie zur Verbesserung ihrer Raketenköpfe. Ferner liefert Nordkorea über den Iran der Hamas Panzerfäuste und der 7. Oktober wurde auch mit nordkoreanischen Panzerfäusten geführt. Der Iran liefert hunderte Raketen, Mittelstreckenraketen mit Reichweiten um die 700 Kilometer an Russland und liefert von Beginn an diese Shahed-Drohnen. Damit ist der Iran nicht im Krieg gegen die Ukraine, weil immer gesagt wird, mit deutschen Waffen, dann sind wir Kriegspartei. Keiner sagt, dass der Iran Kriegspartei ist. Er liefert das, teilweise stellt er sogar Personal zur Ausbildung und bekommt dafür Technologie für seine Nuklearwaffen. Und China bekommt günstigst Ressourcen und liefert Chips, die sie weltweit aufkaufen, auch aus Deutschland und anderes mehr. Dual Use. Ich spreche das an, weil ja immer wieder gesagt wird, ja, China muss auf Russland einwirken. China profitiert von diesen Sanktionsumgehungen Und macht sich Russland noch abhängiger, kann ungeheure Ressourcen sparen, die sie brauchen, weil sie kein hohes Wirtschaftswachstum haben. Im Moment, sie brauchen 9%, sie haben 5%, Deutschland hat 0,2. Aber China hat noch etwa 400 Millionen Menschen in Armut, die sie da rausbringen wollen und 1 Milliarde in Wohlstand gebracht. Also da ist noch viel zu tun und deswegen ist für sie die Abhängigkeit von Russland hoch willkommen. Und in dieser Form Lastenteilung zu machen oder Sanktionen ist sehr schwer. Und vielleicht noch etwas, weil Modi gerade dieser Tage in die Ukraine reist. Modi war ja auch unlängst in Moskau. Die indischen Streitkräfte sind von Russland ausgestattet. Und da sehen wir, wie blauäugig deutsche Rüstungspolitik ist. Ich war gerade frisch im Bundestag, es muss 2010 oder 2011 gewesen sein, als es eine Anfrage von Indien an Deutschland und Großbritannien gab, Typhoon, das sind Eurofighter, aus Großbritannien auch mit deutscher Unterstützung zu liefern, einige hundert Stück und, ich meine, mich zu entsinnen, 900 Kampfpanzer Leopard 2, weil sie die alten sowjetischen Modelle loswerden wollten in Indien, aber bewusst keine amerikanischen Waffen kaufen. Und die haben gesagt, nein, das ist ein Konfliktgebiet mit Pakistan, wir liefern nicht. Und daraufhin hat Indien russische Waffen gekauft und sich natürlich in Abhängigkeit begeben, weil diejenigen, die liefern, natürlich auch Einfluss haben in Militärdoktrinen, in Übungen, in die Rüstungsindustrie, so wie wir das gehabt hätten auf Indien, wenn wir damals mit Großbritannien ein Joint Venture in dieser Art gegründet hätten. Deshalb ist Rüstungspolitik manchmal auch Friedens- oder Stabilisierungspolitik, was aber weder unsere Kirchen noch die sogenannte oder selbsternannte Friedensbewegung immer und in jeder Hinsicht durchdenkt.
Bevor wir auf das Thema Rüstung gleich nochmal intensiver zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal einmal in einem Worst-Case-Szenario denken, weil wir gerade auch über China gesprochen haben. Wir haben momentan eine Situation, die sehr ernst ist, aber vielleicht noch einigermaßen überschaubar, darstellbar, erklärbar ist. Wenn wir mal das Szenario spielen, dass China in einen Konflikt eintritt, Südpazifik Richtung Taiwan und so weiter und so fort, wir dann vielleicht den Worst Case bei den US-Wahlen mit Donald Trump haben, wir einen Rückzug der USA aus der Ukraine, aus dem Ukraine-Engagement haben, sich die USA weg von Europa hin in den quasi Südpazifik konzentrieren und vielleicht noch im Nahen Osten aktiv bleiben. Unabhängig davon, was das für unsere Wirtschaft bedeuten würde, wenn wir entsprechende wirtschaftliche Sanktionen dann auch gegen China implementieren müssten und uns vielleicht dort auch, Stichwort Automobilbranche, weiter zurückziehen müssten aus dem Markt. Was würde das denn rein verteidigungsstrategisch für uns in Deutschland, aber auch in Europa bedeuten, wenn wir auf einmal noch eine Kriegsregion quasi mit Großmächten involviert dazu bekommen würden?
Wohlstandsverlust und mehr Anstrengung. Aber um das kurz auszuführen, egal wer in den USA Präsidentin oder Präsident wird, die USA werden sich viel stärker auf ihre innenpolitischen Herausforderungen fokussieren und sie werden sich viel stärker im Wachstumsmarkt der Zukunft engagieren im Indopazifik und schauen, dass dort, ich sag mal, Handelsströme im Sinne der regelbasierten Ordnung auf Grundlage der VN-Charta verstärkt oder fortgesetzt werden können. Das heißt also, auch die USA haben Vorsorge getroffen, falls Trump gewählt wird. Bisher konnte ein US-Präsident jederzeit aus der NATO austreten. Jetzt ist nicht nur die Entscheidung des Präsidenten nötig, sondern auch des Hauses, also des Abgeordnetenhauses und des Repräsentantenhauses. Was China angeht, ich war gerade erst auf Taiwan und den Philippinen. Dort in der Region wird mit großer Sorge auf das bröckelnde Engagement auch Deutschlands mit Blick auf die Ukraine betrachtet, geschaut, weil sie sagen, wenn die Ukraine fällt, ist das ein Freibrief für China mit Blick auf Taiwan, denn dann ist der Westen müde oder die Unterstützerstaaten. Japan hat einen zweistelligen Milliardenbetrag an Dollar für die Ukraine aufgebracht. Die sind ja auch nicht gerade mit sagen wir, Wachstum gesegnet. Also es würde die Region extrem treffen. Und deswegen ist der Appell aus der Region, die teilweise finanziell die Ukraine stark unterstützen, sehr groß, ja nicht nachzulassen in dem Engagement auf europäischem Boden. Mit Blick auf Taiwan, wenn die Ukraine fällt, ist das eine Blaupause. In Europa für Serbien mit Blick auf den Kosovo beispielsweise oder Republika Srpska, für den Iran hinsichtlich Iraks, aber eben für China Taiwan. Nur China ist klug. Da geht es, wird das Horrorszenario einer militärischen Invasion gefahren und dann überlegt, wie man dem entgegnen kann. China wird es ganz anders machen. Meine Einschätzung ist, dass sie Taiwan Verstoß gegen geistiges Eigentum vorwerfen, Intellectual Property, und dann mit einer Energieblockade arbeiten. Taiwan ist zu weit über 90%, ich meine 96-97% abhängig von Energieimporten, fossil. Und wenn diese quasi durch eine Seeblockade die Importe verhindert werden, haben die allgemeine Bevölkerung für 10 Tage und die Sicherheitskräfte, Ministerien und so weiter, Krankenhäuser für 4 Monate noch Energie. Dann sind die Vorräte aufgebraucht. Das heißt, China kann skalieren. Dazu kommt, dass Länder wie Indonesien, Philippinen und Malaysia, ich glaube auch Vietnam, aber das sind die 3 wichtigsten eben, über 600.000 Menschen dort haben, die dort arbeiten, in der Pflege, in der Gastronomie. Wenn die zu früh abgezogen werden, ist es ein Freibrief für China. Und wenn sie dort bleiben und mit in die Okkupation kommen, dann ist das Unruhe in den betreffenden Staaten, weil sie nicht ihre Leute geschützt haben. Und dann gibt es noch neben dieser Energieblockade ein anderes Szenario, auf das mich in Taiwan jemand aufmerksam machte. Der Renminbin ist etwa 4-mal so viel wert wie der Taiwan-Dollar. Es sind 23 Millionen Menschen in Taiwan. Wenn China das Angebot macht, wir tauschen 1:1, dann werden sehr viele vermögende Taiwanesen schauen, dass sie einen Teil ihres Vermögens in ein bestimmtes Ausland bringen und ansonsten dieser Aufwertung ihres Vermögens um den Faktor 4 zustimmen. Also China wird immer anders vorgehen, als wir denken und glauben. China ist auch sehr beeindruckt gewesen, dass sie keine Konsequenzen hatten, als sie Hongkong vorzeitig okkupiert haben und gesehen haben, das wurde ja nicht mal über Sanktionen nachgedacht. Und ich sehe halt auch die chinesischen diplomatischen Bemühungen bis hin zum Abschöpfen von Wissen über Studierende in Deutschland, dass hier ein Feld bereitet wird, wo quasi in Taiwan in den Schoß fällt. Nicht umsonst investiert TSMC, die taiwanesische Halbleiterfabrik, auch in Deutschland, auch in USA, um ihr Wissen auch außerhalb des Landes zu sichern. Was die USA angeht, glaube ich, dass wir Europäer viel mehr Verantwortung übernehmen müssen und dass wir unseren Wohlstand anders definieren müssen. Wir definieren unseren Wohlstand in der Regel, wie viele Wochen Urlaub habe ich, wie sieht meine Altersvorsorge aus, wann habe ich Aussicht auf eine Wohnung oder auf ein Haus, also sehr individuell. Auch Work-Life-Balance ist eine Wohlstandsfrage, wenn man es sich leisten kann. Und ich denke, dass ein wettbewerbsfähiges Europa der Zukunft seinen Wohlstand über Resilienz definiert. Haben wir für ein Corona 2 ausreichend Pharmafabriken? Haben wir nicht. Wir sind von China abhängig im Bereich Blutdruckmedikamente, Diabetes, Schlaganfall und vieles mehr. Impfstoffe. Das heißt also, da rein zu investieren, würde Wohlstand sichern, weil es das Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung gibt. Eine sagen wir, zivile Reserve mit Bevölkerungs- und Katastrophenschutz würde Wohlstand sichern, weil die Firmen sehen, also Cyberangriffe oder große Schadensfälle machen uns nichts aus, weil es Verantwortung aller in Deutschland ist im Rahmen eines Gemeinschaftsdienstes, sei es mehr Freiwilligkeit oder in gewisser Weise auch Pflicht. Also ich denke, das hätte eine Reihe von Auswirkungen.
Wenn wir nochmal kurz auf den Nahen Osten schauen und die Situation dort, wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass dieser Konflikt eskaliert und sich deutlich ausdehnt?
Ich will mal wie von einer Zwiebel von innen nach außen gehen. Sind wir im inneren Bereich, sehen wir eine sehr gespaltene israelische Gesellschaft. Ich war im Mai in der Herzliya-Konferenz. In Tel Aviv sehr liberal, in Jerusalem stärker orthodox geprägt. Insgesamt gespalten, eine Regierung, wo sich der Premierminister nur über Wasser halten kann, weil er mit Rechtsextremisten und Ultraorthodoxen handelt. Und als die Tagung war, kam gerade auch die Nachricht, dass der israelische Gerichtshof den Ultraorthodoxen den Wehrdienst vorschreibt, was für sehr viel Zustimmungen außerhalb des orthodoxen Lagers geführt hat. Gehen wir in der Zwiebelschale weiter, haben wir das Westjordanland, wo Siedler ohne Not und ohne großen staatlichen Einfluss dort wohnende palästinensische Menschen schikanieren, gefährden und damit auch dazu beitragen, dass eine Aussöhnung sehr schwer wird und vor allen Dingen, dass Arbeit sehr schwer ist. Wenn Sie Luftlinie 2 Kilometer von Ihrem Arbeitsplatz weg sind, kann es sein, dass Sie bis zu 2 oder 3 Stunden fahren müssen, weil es nur bestimmte Straßen und Wege gibt. Hier wäre viel zu tun, bis hin zur Überlegung, ob Jordanien nicht die Westbank bekommt und das Teil Jordaniens wird. Aber das ist eine äußere Zwiebelschale. Und eine andere Zwiebelschale ist das, was die Hamas angerichtet hat und Israel in den Prioritäten nicht die Geiselbefreiung in den Vordergrund gestellt hat, sondern die Vernichtung der Hamas. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Stimmen, als 1972 die Olympiamannschaft ermordet wurde und dann auch noch durch Fehler der Bundespolitik die Überlebenden auch noch ums Leben gekommen sind am Flughafen München-Riem. Hat sich Israel 7 Jahre Zeit gelassen bis 1979, um den letzten Attentäter zu töten. Und das ist jetzt für Israel Vorrang, die Hamas auszulöschen. Es wäre sicherlich auch für den sozialen Frieden des Landes besser gewesen, zuallererst auf die Geiselbefreiung zu setzen. Aber der Premierminister sieht sich halt mit einem Bein vor Gericht und mit einem Teil auch im Gefängnis und hat diesen Weg gewählt, was die Gesellschaft sehr gespalten hat und auch sein Kriegskabinett zum Zerfall gebracht hat. Das ist sehr bitter, weil wir deutscherseits ja durch die klaren Bekenntnisse der Bundeskanzlerin 2008 ein besonderes Interesse an Israel haben, Stichwort Staatsräson, und auch eine besondere Verantwortung. Gehen wir jetzt in den äußeren Bereich, so sehen wir, dass über Jahrzehnte nicht nur die deutsche Politik, sondern die internationale Politik keinen Wert darauf gelegt hat, dass die palästinensischen Flüchtlinge integriert werden. Im Gegenteil, der Status wurde immer weiter vererbt. Es ist vergleichbar wie, also nicht vergleichbar von Ursache und Wirkung, sondern der Art und Weise, wie Westdeutschland 12 Millionen Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten, die in Ungarn, in Polen, in der Sowjetunion und sonst wo sind, die früheren deutschen Ostgebiete, aber auch die früheren deutschen Siedlungsgebiete, Flucht und Vertreibung, aufgenommen hat, würden die heute noch als Schlesier, als Pommern, als Bessarabier und auftreten, hätten wir ein gespaltenes Land. Und deshalb wäre es so klug, wenn die internationale Politik darauf drängt, dass die arabischen Staaten sie als ihre Brüder und Schwestern in der eigenen Staatsbürgerschaft sehen, denn vor 200 Jahren und auch vor 120 Jahren gab es keine Palästinenser, Jordanier, Syrer, das ist alles durch die damaligen Kolonialmächte mit verursacht. Und deshalb ist es so entscheidend, wenn man noch an eine Zwei-Staaten-Lösung glaubt, dass man die nicht als Fiktion sieht, sondern dass die Palästinenser im Libanon, in Syrien, in Jordanien und sicherlich auch noch in einigen wenigen anderen Bereichen, dass die Staatsbürger des jeweiligen Landes werden und dass eine Zwei-Staaten-Lösung entweder bedeutet, dass Jordanien dies übernimmt, oder dass man das Westjordanland in einer Weise aufbaut, dass es funktioniert. Oder den Palästinensern aufzeigt, dass der Gazastreifen in der Größe Singapurs auch mal die Chance gehabt hätte, ein Singapur zu werden. Und stattdessen wurden Milliarden von Dollar in Beton und Eisen investiert, aber nicht in Brücken und Eisenbahnlinien, sondern in Bunker, in Keller, in Tunnel und in Raketen. Und diese Verschwendung haben wir alle mitgemacht. Und das ist, glaube ich, ein politischer Fehler, wo wir auch in Verantwortung sind. Verziehe ich den Kreis weiter, die Türkei bedroht Israel, weil sie als Muslimbrüder auf der Seite der Hamas steht, also die jetzige Regierung Erdogan, und steht natürlich auch unter dem Eindruck eines möglichen Wettrüstens. Positiv ist, dass es den USA, und das ist das Positive von Trump seinerzeit gewesen, vielleicht Kushner, dass es Friedensverträge zwischen Israel und Marokko, Sudan, Saudi-Arabien, Bahrain, ich glaube, noch einem Land gab, und Saudi-Arabien gescheitert ist, weil das in der Woche nach dem 7. Oktober gewesen wäre. Und dann sieht man, 7. Oktober, Geburtstag Putins, keine falschen Symbole, am 7. Oktober eben auch der Friedensvertrag mit Saudi-Arabien zunichte gemacht wurde. Und dann sieht man auch ein übergeordnetes Interesse dahinter, solche Dinge nicht zu ermöglichen. Also wäre der Ausweg aus der ganzen Lage, nukleares Wettrüsten zu verhindern, führt jetzt hier zu weit. Und die Türkei einzubinden und in Israel die Kräfte zu stärken, die Israel zu dem machen, was es die letzten 30 Jahre ausgezeichnet hat, ein Land, das Frieden und Verständigung sucht.
Stichwort Zeitenwende, wenn wir uns mal hier zurück nach Deutschland orientieren und uns das Thema Rüstung anschauen. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen auf unserem 48 Forward Festival, das wir einmal im Jahr in München ausrichten, eine Diskussionsrunde mit Anton Hofreiter, Falko Drossmann, Alexander Müller und dem Airbus Defence and Space CEO Mike Schöllhorn, und haben da auch viel darüber diskutiert, wo wir denn unsere Rüstungsausgaben überhaupt reinstecken und ob wir die innerhalb Europas halten sollten oder ob es so viel Sinn macht, dass wir auch in den USA einkaufen und uns da auch wieder in eine Art Abhängigkeit begeben. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Sollten wir nicht gerade in dieser Situation auch aus den Learnings, natürlich die Situation mit den USA ist eine gänzlich andere, aber sollten wir nicht aus diesen Abhängigkeits-Learnings heraus versuchen, unseren Standort Europa sozusagen auch in der Rüstungsindustrie bestmöglich zu stärken, indem wir alle oder zumindest alle möglichen Rüstungsausgaben auch hier einsetzen?
Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere, weil die USA in vielen Bereichen Know-how-Träger sind und auch durch ihre weltweite Erfahrung einen Wissensschatz haben, der sich zumindest uns Deutschen nicht erschließt. Der zweite Aspekt ist der große Unterschied der Rüstungsindustrien in Europa, wenn man den Pfeiler Frankreich und Partner sieht und dann Deutschland ist, dass Frankreich sehr auf Staatseigentum und Staatsfirmen setzt, während dem in Deutschland das privat organisierte, teilweise auch aktienrechtlich organisierte Firmen sind. Und die Bundesrepublik Deutschland ein so rigides Rüstungsexportsystem hat, ich habe das Stichwort Indien angesprochen, das nicht orientiert ist an nationalen Sicherheitsinteressen, also auch Bündnisinteressen oder Kooperationsinteressen mit Regionen, die in unserem Interesse sind. Denn wenn ich wo Konfliktregionen habe, dann treffen ja unterschiedliche Interessen aufeinander, sonst wäre es kein Konflikt. Nur muss man prüfen, welche der Interessen sind denn in unserem Interesse. Und ist es erforderlich, die zu unterstützen? Wenn wir sie nicht unterstützen und sie zerfallen, hat das Negativkonsequenzen für uns. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Das ist gerade am Golf, arabischen oder persischen Golf, so wichtig, weil dort China reindrängt, wenn europäische Staaten aufgrund deutscher Vorbehalte nicht liefern können. Und deswegen gibt es in Europa gerade eine Bewegung, die bedeutet German Free Supply Chains, also frei von deutschen Entscheidungen, auch frei von deutschen Wertschöpfungsketten. Das drängt viele unserer kleineren Unternehmen ins Ausland oder zur Aufgabe oder zur Umorientierung. Wir denken immer in den großen Dimensionen Airbus oder KMW oder Rheinmetall, aber die sind ja ganz massiv auf Zulieferbetriebe angewiesen, die nicht ihre Konten aufzehren können, sondern gehen nach Tschechien, nach Ungarn und so weiter. Der andere Aspekt aber ist, und da kommen wir auch zum Thema Zeitenwende, dass die eigene Bundeswehr nicht der Referenzträger vieler guter Eigenentwicklungen ist, weil es nicht ausreichend Geld gibt und weil nicht schnell genug gehandelt wird und weil es in Deutschland immer den Fehler des übertriebenen Perfektionismus gibt, sodass also Güter, die angefordert werden, im Laufe der Beschaffung ständig nachgebessert werden, statt mit 80% zufrieden zu sein oder in der Truppe zu erproben und in der laufenden Verbesserung dann vielleicht erst die Großbestellung zu machen, wenn man mit einigen wenigen Systemen Erfahrung gesammelt hat. Worauf ich aber da bewusst hinaus will: Wenn wir Europa stärken wollen mit eigenen Fähigkeiten, was ich für richtig halte, dann sollten wir schauen, was sind denn die Kriegsbilder der Zukunft und was sind die Lessons identified, die identifizierten Ergebnisse und Auswertungen aus dem Krieg Russland gegen die Ukraine, aus dem Krieg Aserbaidschan-Armenien und aus dem Krieg Russland-Ägypten-Türkei in Libyen. Die Fokussierung auf Aufklärung, die Fokussierung auf Drohnen, die, sagen wir, Distanzierung menschlichen Engagements im Gefecht, sondern eher am Bildschirm und dann doch das brutale Vernichten von russischen Infanteriegruppen, die immer und immer wieder an die Front geworfen werden und die ukrainischen Soldaten erheblich traumatisieren. Also die Frage, was sind die Lektionen aus diesem Krieg? Lessons identified, not yet learned. Was lernen wir daraus? Und dann kommt man vielleicht darauf, dass wir gar kein Leopard 3 oder ein Main Ground Combat System brauchen mit 4 Leuten drin, sondern dass vielleicht die Zukunft zunächst einmal im Bereich der Verteidigung oder des Gegners auf Abstand halten unbemenscht ist und dass erst, wenn Gelände gehalten und dann auch wieder Bevölkerung betreut werden muss, dann auch bemannte, bemenschte Waffensysteme im Einsatz sind. Dann ist auch die Frage der Ressourcen. Wir sind in demografisch alternden Gesellschaften. Wie will man Ein-Kind-Familien überzeugen, dass ihr Kind zur Polizei, zur Bundeswehr und dann womöglich in lebensgefährliche Einsätze geht? Also ist die Frage des Schutzes etwas Besonderes. Und da gibt es sicherlich auch von europäischem Menschenbild her sicherlich andere Anforderungen an Waffensysteme als in anderen Regionen der Welt. Und da ließe sich gewiss das ein oder andere Besondere, dann vielleicht auch attraktiv für andere Regionen der Welt, entwickeln.
Unabhängig mal von der vielleicht Utopie einer europäischen Armee, wie viel Sinn machen denn gerade in der aktuellen Situation nationale Aufrüstungsstrategien gegenüber vielleicht der Idee einer europäischen Aufrüstungsstrategie, die koordiniert zwischen den europäischen Nationen stattfindet?
Wir sehen ja ganz langsam die Entwicklung. Jetzt gibt es seit einigen Jahren, ich meine um die 10, die Europäische Verteidigungsagentur, die Rüstungsprojekte koordinieren sollen. Es gibt jetzt die Überlegung, einen Rüstungskommissar einzusetzen. Das Europaparlament wird einen Verteidigungsausschuss bekommen. Am Ende entscheiden die Länder, ob sie Fähigkeiten der EU überantworten. Aber die EU hat kein eigenes Führungs- und Entscheidungssystem, das in der Lage ist, so schnell zu handeln, ohne nationalen Einfluss. Insofern glaube ich, dass es bei einer Utopie einer europäischen Armee bleiben wird, aber nicht bei der Utopie einer europäischen Rüstungseinrichtung. Denn was wir brauchen, ist Ressourcenminimierung im Sinne von Standardisierung der Verfahren, Standardisierung der Systeme und Verbesserung der Zusammenarbeit, also das, was man Interoperabilität nennt, sodass wir vielleicht noch in allen Ländern der EU Rüstungsfirmen haben, die aber das Gleiche möglichst auf einem besseren Niveau, als was bisher dort jeweils produziert wurde, herstellen, sodass schon ein Workshare ist, aber auf einem deutlich höheren Niveau und wir nicht 17 LKW-Typen, 8 Kampfpanzertypen und was es alles gibt haben, sondern dies standardisiert, vielleicht in Teilen adaptiert an die einzelnen Länder. Aber ich glaube, das halte ich schon auch für überlebensnotwendig, auch für wettbewerbsfähig. Und ich denke, dass es in die Richtung geht. Es gibt nur eine Sommersprosse mit Blick auf ein europäisches Parlament. Wir Deutschen wollen den Parlamentsvorbehalt, aber das Bundesverfassungsgericht akzeptiert das Europaparlament nicht als vollwertiges Parlament, weil es zwar in freien, allgemeinen und geheimen Wahlen zustande kommt, aber nicht in gleichen Wahlen. Um einen Sitz für einen deutschen Parlamentarier oder Parlamentarierin zu kriegen, braucht etwa 700.000 Einwohner und in Luxemburg und Malta sind es 50.000. Aber wir können in der Stimmgewichtung den deutschen Stimmen da nicht mehr geben. Insofern sagen sie, wenn sie über deutsche Soldaten entscheiden, muss die deutsche Stimme viel gewichtiger sein als die andere. Das kriegen sie nicht durchgesetzt. Insofern habe ich manchmal den Eindruck, dass unser Bundesverfassungsgericht wenig anschlussfähig an moderne Herausforderungen ist. Man sieht es auch am Wahlrecht. Also lebt man in einer sehr interessanten Blase. Und was in Deutschland eben auch auffällt, ist, dass man möglichst das Verfassungsgericht nicht kritisiert. Aber das Verfassungsgericht kritisiert ja mit seinen Urteilen ständig das Parlament. Warum soll sich nicht auch das Parlament herausnehmen, besser zu werden und dem Verfassungsgericht deutlich zu machen, dass gewisse Dinge die Anschlussfähigkeit Deutschlands in Europa erschweren?
Wenn wir zum Abschluss vielleicht mal einmal kurz Weihnachten im August spielen, was wäre denn gerade Ihr dringendster Wunsch, wenn es um die deutsche Verteidigungsstrategie geht?
Glaubwürdig die Zeitenwende in den Streitkräften umsetzen, indem das 2%-Ziel nicht durch Rechentricks und Sondervermögen erzielt wird, sondern dass der Verteidigungshaushalt durch Umpriorisierung auf 80 bis 90 Milliarden erhöht wird, damit die Bundeswehr die Versprechen, die vollmundig gemacht wurden, einhalten kann, 3 voll einsatzbereite Divisionen bis 2030, eine Brigade in Litauen und 10% der NATO-Fähigkeiten zu stellen. Glaubwürdig zu sagen, keine Haushaltstricks, sondern Umschichtungen im Haushalt, um damit die Bundeswehr nachhaltig zu finanzieren. Wenn das diese Regierung hinbekäme, dann würde sie, das darf ich als Oppositionspolitiker sagen, auch Aussichten haben, wiedergewählt zu werden. Aber so rutscht die Bundeswehr in ein Desaster und damit die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf eine Verteidigungsfähigkeit Europas.
Sie waren fast 30 Jahre Teil der Bundeswehr. Wenn Sie da hineinschauen sozusagen, wie ist denn eigentlich die Motivation?
Ich bin begeistert, wie motiviert die jungen Offiziere, aber auch Zugführer, auch die jungen Hauptfeldwebel sind. Wenn ich mir aber überlege, als ich Bataillonskommandeur war, war in meinem Verband 32 Raketenwerfer Mars und meine Leute haben es geschafft, davon immer 27 einsatzbereit zu haben. Wenn ich heute mit jungen Kommandeuren spreche, ich habe vor 20 Jahren, ziemlich genau in dem Monat, vor 20 Jahren mein Bataillon abgegeben, wenn ich heute mit jungen Kommandeuren spreche, dann sagen sie, ich habe 2 meiner 30 Fahrzeuge einsatzbereit oder ich habe von den 54 Fahrzeugen, die ich brauche, 4 auf dem Hof stehen. Das ist etwas ganz anderes. Und die motivieren ja ihre Leute, die nicht das Material haben, durch ganz andere Ausbildung, durch viel Computersimulation, durch Ausbildung in anderen Bereichen, Das bedarf einer stärkeren Unterstützung, damit nicht der Eindruck entsteht, man baut sich eine Chimäre auf.
Herr Kiesewetter, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir hier so ein paar Themen mal ein bisschen ausführlicher besprechen konnten. Danke dafür.
Gerne, Herr Fürk. Spannende Fragen und danke, dass Sie mich haben ausreden lassen.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.